Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Hallo und herzlich willkommen zu Breitband mit Markus Richter.
Und Vera Linz, schön, dass Sie Ihre neuartigen Rundfunkempfangsgeräte eingeschaltet haben. Für Sie ist Radio hören ja ganz einfach. Da kommen Töne aus einem Gerät, Sie hören die Stimmen und die Musik. Aber zumindest wenn die Daten digital übertragen werden, steckt noch jede Menge mehr drin in dem Datenstrom, der an Ihr Ohr dringt.
Einerseits sogenannte Metadaten, das sind zum Beispiel Informationen, die Sie auf dem Display Ihres Radios sehen. Und andererseits könnte man die Daten dadurch, dass sie digital vorliegen, noch weiter verarbeiten, analysieren und interpretieren.
Und daraus lassen sich ganz neue Erkenntnisse gewinnen. Man könnte zum Beispiel Worthäufigkeiten dieser Sendung analysieren oder herausfinden, wie aufgeregt die Moderatoren sind oder wie sehr sie sich mögen.
Aber es steckt noch viel mehr als die 5 Herzen in diesen Mediendateien, viel mehr als wir mit bloßem Auge sehen können. Und genau darum dreht sich die heute Sendung, um Daten, Metadaten, Datenanalyse von allem, was uns digital so umgibt.
Und trotzdem wollen wir uns auch dem ursprünglichen Genuss digitaler Mediendaten hingeben und haben zum Beispiel wieder Musik aus dem Netz für Sie, die dort nicht nur zu finden, sondern dank Creative Commons Lizenz auch kostenlos herunterladbar ist.
Das erste Stück kommt aus Austin in Texas und von Cat Kirby. Die ist sparsam mit ihren Daten im Netz. Wir wissen laut selbst Auskunft nur, dass sie gerne mit Fremden spricht, Bilder aus Zeitschriften ausschneidet, schöne Liebeslieder zu schreiben versteht und betörend zu singen vermag. Every Time von Katie Kirby.
I'm not proud of where I've ended up. I'm ashamed of certain things I've done. But out of all the scratches there's a cut that bleeds the worst. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. I'm afraid I might have given up. I'm afraid I'm running low on love. I'm afraid that in the end you're more than I deserve. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. In this cold and misty world, would you be my little light? Just for atmosphere, I don't need it to see by. I know that you can promise me your whole heart if you're honest, dear, but 51% would be just fine. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time
Breitband Topic.
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Wir User tragen täglich Terabytes an Daten in die Cloud. Und das nicht nur in Form von Texten, Fotos und Videos. Wir verfassen auch Kalendereinträge. Wir suchen nach Informationen. Wir fahren bestimmte Routen. Wir benutzen Apps oder stellen einfach nur intime Suchanfragen.
Doch all diese unscheinbaren Daten enthalten oft mehr Informationen, als wir auf den ersten Blick bemerken. Gerade wenn diese in großem Umfang von Algorithmen ausgewertet werden. Am weitesten fortgeschritten ist zum Beispiel die Gesichtserkennung. Facebooks Algorithmus DeepFace erkennt Gesichter mit über 97%iger Wahrscheinlichkeit oder Genauigkeit mehr noch als Menschen wahrscheinlich manchmal. Eine Technik, die übrigens in der Europäischen Union verboten ist.
Denn diese Nebenbeidaten in den Daten, also quasi Kollateraldaten, sind wie so häufig bei neuen Technologien ein zweischneidiges Schwert. Simple, einfache digitale Medien können zusätzlich interpretiert werden, aber halt diese Interpretationsfrontgrube kann auch viel über die Nutzer oder die Urheber verraten.
Wie Computer uns durch Daten sehen und welche Konsequenzen das für unseren Umgang mit Mediendaten haben wird, das besprechen wir gleich mit dem Soziologen und Datenforscher Benedikt Köhler, der an der Entwicklung von Datenanalysen arbeitet. Vorher präsentiert Moritz Metz ein paar Beispiele für Kollateraldaten aus Bild- und Stimmanalyse.
Manche menschlichen Missgeschicke dürften in Zukunft seltener passieren. Schläfrige Mitarbeiter zum Beispiel, ob im Nachrichtenstudio oder im Flugzeugcockpit. Mit 80% Genauigkeit können Algorithmen erkennen, wie müde jemand ist, anhand der Stimme.
Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Schön, dass ihr euch noch mal ausbeutet.
Ich wollte heute mal wieder einen Call machen.
Ich bin kein Hall rein, weil ich bin einfach zu müde dazu.
Aber auch, ob jemand gewissenhaft aufgeregt ist, alkoholisiert oder sonstige Drogen zu sich genommen hat.
Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Adi.
Ob er an Parkinson leidet, an Depressionen oder ADHS.
Ich habe mir deswegen gedacht, ich mache heute einen Haul.
Aus Lautstärke, Artikulation, Tempo, Rhythmus, Melodie und Klangfarbe einer Stimme berechnen Audio-Profiling-Algorithmen Aussagen über den Zustand des Sprechers.
Mega viele tolle neue Produkte gefunden.
Und ins Netz sprechen, das tun ja nicht nur YouTube-Stars, sondern alle.
Wie hoch ist der Brocken?
1141 Meter.
Die Google-Sprachsuche. Wie Siri von der Konkurrenz behält auch Google die intimen Sprachsuchaufnahmen seiner Kunden bis in alle Ewigkeit auf seinen Servern, um mit selbstlernenden Algorithmen deren Verständnis noch zu verbessern.
Pa-a-ö-o-alto. Palo Alto.
Genauso gerne sammelt Google Bilder.
Photos are more than just pixels.
Googles neuer Fotodienst analysiert in den ihm anvertrauten Fotos nicht nur die sogenannten EXIF-Metadaten, die heute jede Kamera mitschreibt, also Blende, Auslösezeit und immer öfters den GPS-Standort. Es erkennt den Standort eines Fotos allein an fotografierten Landschaften oder Ortsmarken, etwa der Skyline von New York.
We call this time-lapse mining.
Mit viel fotografierten Orten arbeitet auch ein Algorithmus von Forschern der Uni Washington. 86 Millionen Fotos von Social-Media-Plattformen habe man sortiert und verortet und so die meistfotografiertsten Orte und die beliebtesten Perspektiven darauf entdeckt. Mithilfe der gesammelten Touristenshots und von 3D-Algorithmen entstanden faszinierende Zeitrafferaufnahmen. Sie zeigen, welche Magie aus lernenden Algorithmen und den petabyte-hohen Bilderbergen des Social Webs entstehen kann.
Image recognition now works. Speech recognition now works a lot better.
Bilderkennung funktioniert, Spracherkennung auch immer besser. Das sagt Professor Jan Le Cun, Leiter der Forschungsabteilung für künstliche Intelligenz bei Facebook.
So companies like Facebook, Google.
Und Firmen wie Google oder Facebook seien hier im Vorteil, der Datenberge wegen.
Because of the data that we have available to us.
Modernes Social Media Mining schürft Schätze aus unseren noch so öden Fotos. Auch weil wir User für kostenlose Webdienste brav bezahlen mit unseren Kollateraldaten.
Und diese Daten werden dann von Algorithmen ausgewertet. Was dabei passiert und welchen Nutzen uns das vielleicht bringen kann, haben wir uns von Benedikt Köhler erklären lassen. Er beschäftigt sich wissenschaftlich und unternehmerisch mit der Analyse von großen Datenmengen und Social Media.
Bevor wir in die tiefere Datenanalyse eingetaucht sind, wollten wir aber erst noch mal ganz grundsätzlich erklärt bekommen, wie Computer im Gegensatz zu uns Menschen Daten eigentlich wahrnehmen. Oder anders formuliert, wie sieht ein Computer ein Bild, wie hört er Musik?
Computer hören und sehen natürlich in Zahlen. Also da gibt es keine Formen, keine Gestalten, sondern einfach nur Zahlen. Also ein Bild oder auch eben ein Audioclip oder eine Karte, irgendwas, das sind alles letztlich nur Zahlenreihen oder beziehungsweise Zahlenreihen und Zahlenspalten, also quasi wie so eine Matrix. Und da steht dann entweder was in einem Feld, dann ist da ein Bildpunkt zum Beispiel, oder da steht nichts und dann ist dann kein Bildpunkt. Und dann kann man es natürlich noch ein bisschen komplizierter machen, wenn das Bild farbig ist, dann steht da eben nicht nur eine 1 oder 0, sondern eben gibt es verschiedene letztlich Schichten übereinander. Der eine ist dann irgendwie der Rot-Layer, da stehen dann alle roten Sachen drin und dann eben der blaue Layer und so weiter. Also letztlich sind das mehrdimensionale Zahlenräume und die sind überall. Also egal, ob man ein Social Network anschaut oder ein Bild oder ein Musikstück, das sieht alles gleich aus für den Computer. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man da überall die gleichen Methoden und die gleichen Werkzeuge verwenden kann, um diese Dinge zu analysieren.
Das heißt, für den Computer sind Mediendaten erstmal nur ein Zahlenwurf und dann gibt es sozusagen eine Anweisung dafür, wie die interpretiert wird, und das macht das dann erst zum Bild oder zum Ton oder zum Video. Wenn wir als Mensch jetzt so ein Bild zum Beispiel angucken, dann sehen wir, okay, das ist das Brandenburger Tor, und können vielleicht dann sagen, das ist vielleicht Sommer, das ist vielleicht irgendwie 12 Uhr mittags, aber in diesen Zahlenhaufen, die Dateien sind, sind ja noch viel mehr Informationen versteckt. Was sieht denn der Computer da noch an unsichtbaren Dingen?
Ja, der Computer kann erstmal natürlich lernen, auch die Sachen zu sehen, die wir auch sehen. Also das kann man ihm zum Beispiel sagen. Also das ist dann das sogenannte Machine Learning. Das heißt, ich zeige ihm ganz viele solche Zahlenmatrizen und sage ihm dann, das eine, das ist jetzt eine Katze und das nächste ist ein Hund, und mache das dann so lange, bis der Computer irgendwie gelernt hat. Es gibt bestimmte Muster, die dann dafür sprechen, dass das ein Hund ist oder eine Katze ist. Und wenn man das eben lang genug macht, dann können Computer tatsächlich lernen, was auf dem Bild ist. Aber das braucht ja immer noch einen Menschen. Also das heißt, ich muss dem Computer sagen, dieses Muster oder dieses Zahlenfeld, das ist jetzt irgendwie eine Katze. Was es jetzt auch noch gibt, und das ist sehr, sehr interessant, sind eben Ansätze, die wirklich auf sehr, sehr großen neuronalen Netzwerken basieren, die dann selber lernen, bestimmte Muster zu erkennen. Die können zwar dann nicht sagen, was das ist, aber die können zumindest schon mal sagen, das ist so eine ganz typische Form, die findet man immer wieder, oder das ist eine Form, die findet man immer wieder. Da gab es von Google mal eine sehr große Studie, die halt über ganz viele Bilder das rüberlaufen haben lassen, und danach kam dann als Ergebnis zum Beispiel, dieser Computer hat dann gelernt, dass es sowas wie Katzen gibt. Also das war so die beiden Sachen, die ganz häufig waren eben Katzen und menschliche Gesichter. Und das hat der Computer von sich aus gelernt, dass das irgendwas ist, was so aussieht wie eine Katze. Und das ist natürlich schon interessant, weil das letztlich ohne menschliches Hinzutun passieren kann. Das heißt, der Computer kann selber dann aus Zahlen Muster generieren und dann sagen, hier ist ein interessantes Muster, das sollte man sich mal anschauen.
Und dafür hat er eine entsprechende Software. Sie sagten schon, Algorithmen sorgen dafür, dass diese unsichtbaren Daten miteinander in Beziehung gesetzt werden und verknüpft werden. Wenn wir mal die letzten Jahre zurückschauen, wie würden Sie die Fortschritte beschreiben, die diese Datenverarbeitung jetzt erst möglich gemacht hat? Wo ist da der Sprung?
Also der größte Fortschritt ist sicher in der Rechenpower. Dass also viele der Ansätze, wie man zum Beispiel jetzt Muster erkennt auf einem Bild, das sind Sachen, die theoretisch schon sehr, sehr lange existieren. Und das zum Teil vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hat man schon gewusst, wie man das macht im Prinzip. Aber man konnte natürlich dann nicht das tatsächlich in der Praxis durchrechnen, weil das zum Teil dann sehr, sehr viele Vergleiche sind. Man muss sehr lange lernen, man muss sehr, sehr viele Zahlen letztlich durch so einen Algorithmus durchschleusen, bis er dann mal verstanden hat, was jetzt eine Katze ist und was ein Hund ist. Und das waren Sachen, die waren immer theoretisch, und man hat immer gesagt, gut, irgendwann mal wird man so weit sein, dass man sowas erkennen kann. Und heutzutage ist es einfach von der Rechenpower, den ganzen Cloud-Lösungen, ob das jetzt Google ist, Amazon ist, kann man sich ja Rechenzeit mieten, Rechner lernen und das durchführen. Und das sind Sachen, die mittlerweile in wenigen Minuten kann man so ein sehr komplexes Machine Learning Programm durchlaufen lassen, was früher einfach nicht möglich gewesen ist. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Fortschritt. Also wir können heute in der Praxis Sachen machen, von denen wir eben früher nur geträumt haben. Und das andere ist natürlich so ein bisschen auch die die Mode, also dass es eben gerade eine sehr starke Aufmerksamkeitswelle gibt in diese Richtung Data Science, Machine Learning, Algorithmen. Und das führt natürlich dazu, dass sich sehr viel mehr Leute darüber Gedanken machen, über dieses Thema und sehr viel mehr auch eben mit verschiedenen Datensätzen herumexperimentieren und dann ihre Ergebnisse alle veröffentlichen. Also ob das jetzt in Blogs ist oder ob das dann irgendwelche R-Pakete sind, also so eine Software, mit der man solche Sachen durchführen kann. Das heißt also, es gibt einen sehr regen Austausch und dadurch kann man sehr gut auf der Höhe der Zeit bleiben. Also früher war das sehr schwierig, die entsprechende Fachliteratur zu bekommen. Das war alles in irgendwelchen Büchern, irgendwelchen Bibliotheken verstaubt.
Jetzt haben wir schon gehört, damit das funktioniert, braucht man millionenfach Bilddaten zum Beispiel, um diese Analyse überhaupt erstmal darstellen zu können. Damit der Computer lernen kann, was eine Katze ist, muss er erst 300 Millionen Mal gesehen haben, eine Katze auf einem Bild. Sind das die einzigen Daten, die dann in dieser Ansammlung von ganz vielen Bildern, Videos oder anderen Mediendaten stecken? Oder gibt es da noch andere Erkenntnisse daraus? Und warum ist das für große Firmen interessant?
Ja, also das ist der erste Schritt, letztlich zu erkennen, was auf einem Bild oder was in einem Musikstück passiert. Das nächste ist dann, dass man natürlich noch Daten in den Daten hat, also oder zu den Daten hat, also Metadaten, die mir dann zum Beispiel Informationen darüber geben, wann das war oder wo das war, oder dann eben andere Datenquellen, die ich damit verbinden kann. Also zum Beispiel bei Musikstücken, wenn ich jetzt ein Streaming-Music-Anbieter bin, dann weiß ich zum Beispiel, wann wer eingeschaltet hat und wann jemand vielleicht dann vorgespult hat oder wieder ausgeschaltet oder nächsten Titel angehört hat. Und das Interessante ist dann eben, diese verschiedenen Dinge zusammenzubringen und dann zu schauen, welche Muster, die ich jetzt erkenne, also da ist ja letztlich erstmal die Erkenntnis in meinem Datenwust, gibt es hier irgendein Muster, das ist interessant, das kommt ab und zu vor. Und wenn ich das dann verbinde mit anderen Datenquellen, zum Beispiel, dass ich lerne, okay, und wenn sowas passiert, dann drehen die Leute die Lautstärke auf, weil das gefällt ihnen besonders gut. Dann ist man schon in so eine Richtung, diese Informationen mit einer Bedeutung zu versehen. Das heißt also, dieses Datenmuster ist nicht nur einfach ein Muster, was es gibt, sondern ist ein Muster, mit dem ich etwas anderes vorhersagen kann. Und das ist der Punkt, wo es dann für Unternehmen spannend wird.
Eine der Anwendungen, die man sich ja in der Musikindustrie oder bei Amazon und so weiter wünscht, ist ja, dass mit solchen Massen an Daten die Empfehlungsalgorithmen verbessert werden. Und das ist aber irgendwie seltsamerweise immer noch ein Problem. Das funktioniert äußerst selten. Warum ist das so schwierig? Warum können da nicht diese Metadaten besser helfen?
Ja, es ist die Frage, wie gut es funktioniert, also was da der Maßstab ist. Also letztlich aus Seite oder von Seiten eines Buchladens oder von Netflix, Amazon und so weiter ist ja letztlich die Erfolgsmetrik vielleicht eine andere als die aus der Nutzerseite. Also der Nutzer möchte natürlich Empfehlungen bekommen, die möglichst gut zu ihm selber passen. Aber auf Amazon-Seite oder Netflix-Seite sollten das natürlich Empfehlungen sein, die möglichst gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben. Das heißt, dass ich dann vielleicht doch nochmal irgendetwas kaufe. Und da kann es dann natürlich sein, dass bestimmte Empfehlungen für mich selber vielleicht nicht so wirklich sinnvoll erscheinen, aber tatsächlich dann ab und zu mal sehr, sehr gut funktionieren. Sodass also diese Male, wo es dann wirklich gut funktioniert, dass die ganzen anderen Male dann quasi mitfinanzieren. Ein Beispiel, wenn man irgendwie auf Amazon oder sonst wo ein Trampolin zum Beispiel kauft, dann kriegt man natürlich die ganze nächste Zeit immer Empfehlungen, noch ein Trampolin zu kaufen oder Empfehlungen für andere Trampolinen. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ich jetzt dann noch eins kaufen werde. Aber vielleicht gibt es dann ein, zwei Leute, die tatsächlich dann sagen, ja, und ich kaufe jetzt auch noch eins für meine andere Tochter oder sowas, dass sie sich nicht streiten. Und wenn das ganz selten mal vorkommt, dann kann das sein, dass das so wertvoll ist für das Unternehmen, dass sie das dann in Kauf nehmen, dann eben dafür mehrere Male dann anderen Nutzern diese Empfehlung zu geben, die dann vielleicht nervt.
Aber das bedeutet für mich als User, dass dadurch, dass ich Dinge auswähle, anschaue oder bewerte, da im Hintergrund Entscheidungen vielleicht vorgenommen werden, die gar nicht so etwas mit mir zu tun haben, sondern mit dem ökonomischen Gewinn eines Anbieters im weitesten Sinne. Heißt das, wir müssen in Zukunft vielleicht umdefinieren, was für uns ein Bild oder ein Musikstück online bedeutet, weil das nicht nur das eigentliche Stück ist, sondern immer auch diese bedeutungsschwangere Interpretation mit hinten dran hängt?
Der erste Punkt ist, wir wissen in der Regel nicht, wie diese Algorithmen funktionieren. Das ist eben natürlich eine Hypothese, wie das funktioniert. Und man kann sich halt durchaus vorstellen, dass natürlich so ökonomische Erwägungen bei den meisten doch sehr wichtig sein werden. Aber wie genau, was genau da gemacht wird, weiß man nicht. Also das wäre natürlich so der erste Schritt, überhaupt erstmal sich damit vertraut zu machen oder überhaupt erstmal irgendwo erfahren zu können, was wird denn da eigentlich mitgeschnitten, was wird gemessen und was wird auf Grundlage dieser Daten dann entschieden. Also das wäre so der erste Schritt. Und zweitens glaube ich schon, dass dieses Bewusstsein vielleicht allmählich auch wächst. Also dass eben alle Sachen, die ich im Internet mache, eben nicht nur mein Nutzungsverhalten ist, sondern eben auch wiederum einfließt in irgendwelche Optimierungsprojekte oder dann irgendwelche Vorschläge, die ich dann bekomme. Und das ist natürlich sehr interessant, auch forscherisch, welche Einflüsse dann das auf mein Verhalten hat, wenn ich weiß, dass dadurch ich etwas verändere. Also dass ich dann vielleicht sage, naja gut, diesen Artikel, den schaue ich mir jetzt erst gar nicht an, weil sonst kriege ich die ganze Zeit irgendwie diese Empfehlungen und da habe ich keine Lust drauf.
Aber vielleicht mal ein bisschen philosophisch gefragt, wie verändert sich die Definition eines Mediums, wenn die Kategorie der dahinterliegenden Daten immer wichtiger wird? Also was ist dann ein Bild, wenn es nicht mehr nur um das offensichtlich Sichtbare geht, sondern um noch die 1000 Daten, die dahinter stehen? Oder was ist ein Song?
Ich glaube, dass sich da gar nicht so viel geändert hat. Also ich glaube, dass das gerade bei Bildern schon immer so war. Also oder viele Bilder sind ja eben nicht nur das, was sie darstellen, sondern haben eine Bedeutung. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei dem G7-Gipfel an das Bild denkt, Angela Merkel mit den ausgebreiteten Armen, das ist ja nicht nur das Bild. Also das ist ja nicht nur Angela Merkel mit ausgebreiteten Armen, sondern das ist ein Meme, das ist etwas, was in ganz unterschiedlichen Communities eine ganz unterschiedliche Bedeutung hat. Und das heißt also, Bilder tragen ja immer schon ganz viele verschiedene Bedeutungen mit sich. Jetzt kommt halt noch so eine Art technische Ebene dazu, die wir vielleicht genauso schwierig oder genauso gut dann entschlüsseln können, wie diese verschiedenen Metaphern, die in so einem Bild stecken können.
Benedikt Köhler über die Dinge, die Computer über uns herausfinden können, indem sie auch die weniger offensichtlichen Dinge analysieren, die in den Daten versteckt sind, die wir nutzen und erzeugen.
Ja, und da stellt sich natürlich erneut die Frage, wie viel will man von sich preisgeben? Oder will man lieber dafür sorgen, dass solche Daten möglichst gar nicht anfallen, Markus? Natürlich muss ich dich das jetzt fragen. Wie hältst du es damit?
Ich werde meinem Ruf als sogenannter Aluhund natürlich auch hier gerecht und hätte das lieber Aluhund. Nicht. Aluhut.
Aluhut.
Nicht Hund. Hätte das natürlich lieber nicht, dass sozusagen Leute über mich Dinge herauslesen, wo ich gar nicht mal die Kontrolle habe, wann sie das wo und wie machen. Und ich finde es aber gleichzeitig sehr spannend. Also gerade dieses, man liest da noch Dinge heraus, wo man vorher gar nicht wusste, dass es die vielleicht gibt und würde mich vielleicht breitschlagen lassen, wenn ich persönlichen Nutzen davon hätte. Und da fällt mir halt immer nur eins ein, das wurde auch gerade noch angesprochen, diese Empfehlungsalgorithmen. Und da muss ich aber sagen, bis jetzt war es so, egal wie viele Daten ich von mir preisgegeben habe, Empfehlungsalgorithmen waren immer ganz schlimm, insbesondere was das Thema Musik angeht, aber da werden wir im Laufe der Sendung auch noch drüber sprechen.
Und darum haben wir hier auch handausgewählte Musik, und zwar jetzt ein Stück von Ego, und dieses Stück heißt Moon.
Oh,
Moon von Ego hören wir hier, eine vierköpfige Band aus Sydney, und es handelt sich dabei um ganz junge Leute, die auch sehr, sehr fleißig und gut vorbereitet sind. Sie behaupten nämlich, sie haben sich für 2 Jahre in ihre Privaträume eingeschlossen und geprobt, bevor sie sich mit dieser einen Single erstmalig an die Öffentlichkeit gewagt haben.
Und wir hoffen natürlich, sie bewahren sich den Retro-Charme und lassen bald noch mehr von sich hören. Falls Sie diesen Song nochmal hören wollen, den gibt's zum Download auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die sind dieses Mal voller Viren und Angriffsmeldungen, kommen von unserer Kollegin Jenny Gensmer. Hallo und guten Tag.
Hallo ihr beiden.
Ja, dass der Bundestag von einem Cyberangriff heimgesucht wurde, das ist schon seit Mai bekannt. Allerdings war die Berichterstattung darüber eher zurückhaltend. In dieser Woche nun hat sich das geändert. Jenny, warum?
Ja, das dürfte hauptsächlich an einem Bericht des Rechercheverbunds von Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR gelegen haben. Demnach sei das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zu dem Schluss gekommen, dass man das Computernetzwerk im Bundestag nicht mehr verteidigen könne. Die Angreifer seien laut dem Bericht nämlich bis in den Verzeichnisdienst des Bundestagsnetzwerks vorgedrungen und hätten auch Administratorenrechte an sich bringen können. Das hieße, sie hätten freien Zugriff auf sämtliche Systeme im Netzwerk und auf Zugangsdaten von den Fraktionen, Abgeordneten, ja, und sämtlichen Mitarbeitern im Bundestag.
Das klingt wirklich dramatisch wie ein IT-Super-GAU. Wie wurde das denn aufgenommen bei den Politikern und Mitarbeitern im Bundestag?
Die Verunsicherung der Abgeordneten, die war entsprechend groß. Viele fühlten sich uninformiert. Und tatsächlich hat Bundestagspräsident Norbert Lammert auch sehr spät reagiert und erst am Donnerstag, also einen Tag nachdem der Bericht erschienen ist, eine Mail rumgeschrieben, in dem er über das weitere Vorgehen aufgeklärt hat. In den Medien und im Internet sind derweil einige Stimmen laut geworden, die nicht nur darauf hinweisen, wie problematisch der Zustand der IT-Sicherheit in Deutschland ist, sondern auch, was für Demokratie gefährdende Züge dieser Hackerangriff trägt. Das ist zum Beispiel die Meinung von dem Journalisten Lorenz Marzat. Der hat einen Kommentar geschrieben auf netzpolitik.org und dort sagt er, der Cyberangriff, das wäre ein Super-GAU und ein Totalschaden für die Demokratie. Sein Punkt ist, dass mit dem Bundestag eine zentrale Institution des Souveräns faktisch lahmgelegt worden sei. Dann gab es noch technische Kritik, und zwar von Arne Schönbohm. Das ist der Präsident des Cybersicherheitsrats e.V., der unter anderem in IT-Fragen berät. Und sein Unmut richtet sich gegen die Bundesverwaltung, Bundestagsverwaltung und den Ältestenrat. Und er sagt, dass hier Bequemlichkeit vor Sicherheit gekommen ist. Und das kritisiert er auch gegenüber dem Deutschlandfunk.
Das, was wir dort erlebt haben, ist doch, dass der Ältestenrat besprochen hat, wie muss die IT funktionieren, wie leistungsfähig muss sie sein, wie kundennah muss sie sein. Und das Thema Sicherheit war da halt nur von rudimentärer Bedeutung, weil es halt wichtiger ist, dass sie das modernste Smartphone gehabt haben und dass man die Informationen überall und jederzeit dabei hat. Alles andere wie Sicherheit war sekundärer Natur, weil ansonsten müssten ja die ganzen Informationen so verschlüsselt sein, dass auch wenn Sie einen Trojaner auf das Netz einspeisen, Sie gar nicht diese Daten lesen könnten, sondern dass es ein ganz erheblicher Aufwand gewesen wäre.
Das Thema wird uns sicher noch länger beschäftigen, und dass man sich im Bundestag nicht ausreichend über IT-Sicherheit Gedanken macht, ist natürlich ein echtes Problem. Aber man muss auch sagen, Hackerangriffe passieren auch Experten. Also 100%ige Sicherheit gibt es natürlich nicht, wie wir wissen. Und das musste in dieser Woche sogar einer der größten Virenjäger feststellen, nämlich Mr. Kaspersky himself. Was ist da passiert?
Ja, die russische IT-Sicherheitsfirma wurde vom Virenjäger förmlich zum Gejagten, könnte man sagen. Der Gründer Eugene Kaspersky hat sich am Mittwoch in einer Videokonferenz zu dem Angriff auf ihr Computersystem geäußert, und es habe sich dabei um einen fast unsichtbaren Angriff gehandelt, hat er gesagt. Zum Beispiel, weil die Schadsoftware sich im Arbeitsspeicher der Kaspersky-Rechner versteckt habe und auch sehr wenig Daten übermittelt habe. Und so konnte die Software einige Monate unbemerkt im Firmennetzwerk aktiv sein. Kaspersky sagt, sie habe nur die Suche nach Schadsoftware, also das, was Kaspersky eigentlich macht, ausgespäht. Die Daten von Kunden und von Partnern, die seien nach seinem bisherigen Kenntnisstand angeblich nicht betroffen.
Mal gucken, was danach kommt. Wir bleiben beim Thema Sicherheit, kehren in den Bundestag zurück. Und es klingt vielleicht ein bisschen ironisch, aber da wurde unter anderem das neue IT-Sicherheitsgesetz abgestimmt.
Und darin steht, in Zukunft sollen wichtige Unternehmen wie Banken oder Krankenhäuser die Mindeststandards zur IT-Sicherheit einhalten und Störungen bzw. Angriffe melden, wenn diese besonders gravierend sind.
Internetanbieter dürfen im Rahmen des IT-Gesetzes auch Informationen über ihre Nutzer speichern. Das klingt jetzt irgendwie nach einer freiwilligen Vorratsdatenspeicherung.
Naja, das könnte man schon so sagen. Das IT-Sicherheitsgesetz, das passt erstaunlich gut zu dem Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung, den Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD direkt nach dem Beschluss verlesen hat, also in erster Lesung. Das, was Internetprovider im Zuge des IT-Sicherheitsgesetzes freiwillig tun oder freiwillig tun können, wäre mit der Vorratsdatenspeicherung ja dann letztendlich Pflicht, und zwar für alle Telekommunikationsunternehmen. Aus diesen Daten kann rekonstruiert werden, wer wann wo mit wem telefoniert hat und auch welche IP-Adresse man benutzt. Und dafür soll es dann aber in Zukunft eine Speicherfrist geben, nämlich 10 Wochen. Maas sagt, dass er unter anderem deswegen auch die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt habe. Aber ausgerechnet Experten des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag, die zweifeln daran. Der Süddeutschen Zeitung lag dafür ein Gutachten der Juristen vor, und in dem schreiben sie, dass der Gesetzesentwurf die Richtlinien nicht erfüllt, unter anderem, weil er unklar formuliert sei.
Vielen Dank, Jenny, für diese Meldungen, und alle Links dazu finden Sie wie immer bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de. There's smoke from the burning cars, there's broken glass spread all around. Come on now, the city's burning down. The looting has started, the plasma screens are walking away. Shake it up now, the city's burning down. The police are out there, the riot gear and beatings abound. Hey kids, the city's burning down. Sirens fill the air, tear gas billows across the street. Gas mask on, the city's burning down, down, down. Tweet, tweet, riot. Twitter, riot, baby, world's on fire. Twitter, riot. Tweet, riot. Twitter, riot, baby, world's on fire. Twitter, riot. Let's man the barricades now, history is speeding up. Come on now, the city's burning down. I need new Reebok, man, so break a window for me. Thanks, honey, the city's burning down, down, down. Tweet, tweet, riot, Twitter riot, baby, world's on fire. Twitter riot, tweet, riot. Characters do not a revolution make. Police just switch off the social networks and we all go. Oh!
Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass es 2011 in London Straßenunruhen gab, an denen sich vor allem sozial benachteiligte Jugendliche beteiligten und bei denen es dann auch darum ging, dass da erstmals auch soziale Medien benutzt wurden, um sich zu organisieren bei so einem Protest.
Und die Londoner Band Louie Ling and the Bombs besang gerade eben diesen Umstand mit dem Punk-Song Twitter Riots bereits vor 2 Jahren und jetzt noch einmal. Das war jetzt der Song. Eine Akustikversion hat sie nachgelegt, die wir gerade gehört haben. So. Diese etwas weichgespültere Variante könnte eventuell auch ein ironischer Kommentar sein, denn die angeblich revolutionäre Kraft von Twitter und Co. ist ja ein längst aus der Mode gekommenes Thema.
Breitbandbesprechung.
Auch etwas anderes ist ja scheinbar aus der Mode gekommen, erlebt aber offenbar jetzt eine Art Wiederauferstehung. Die Rede ist von der Rückkehr des Radio-DJs. Auf den setzt jetzt nämlich Apple, zum Beispiel mit seinem neuen Dienst Apple Music. Kuratierte, also vorausgewählte von Menschen Playlists und sogar ein moderiertes Musikradio soll es da geben.
Und zwar aus gutem Grund. In dieser Woche wurde der neue Dienst vorgestellt und in der Keynote war mehrfach die Rede davon, dass Algorithmen einfach keine guten Playlists zusammenstellen können und dass Musik und ihre Emotionen etwas höchst Menschliches sein, das Computer einfach nicht abbilden können.
Aber kapituliert Apple damit vor den Algorithmen oder der Unfähigkeit, das selber zu machen? Oder könnte diese Strategie ein Umdenken auslösen? Hin zu human-made, also menschengemacht und handausgewählt als ein neues Qualitätsmerkmal im Netz, vielleicht so etwas wie Bio-Essen. Darüber haben wir mit Barbara Halama gesprochen.
Sie ist DJ und war im deutschsprachigen Raum für die Musikauswahl bei Apple und Google verantwortlich. Zuerst haben wir sie gefragt, wo die Vor- und Nachteile bei automatisierten Playlists und Empfehlungen liegen, die von Algorithmen erstellt werden.
Also ein Algorithmus, der basiert ja eigentlich immer auf grundsätzlich auf dem, was früher mal passiert ist. Und ein Mensch kann mir aber eine Empfehlung geben, die mit einer Musik, mit der ich vielleicht noch nie in Berührung gekommen bin. Das ist eigentlich so der wirklich gravierende Unterschied, finde ich.
Das heißt, bei Algorithmen könnte niemals wirklich neue Musik hinzukommen? Oder gibt es da schon Techniken, dass ein Algorithmus herausfinden kann, okay, diese Musik ist zwar völlig neu, aber aufgrund der Beats per Minute oder sowas kann ich ausrechnen, dass das vielleicht jemand gefällt, der diese andere Musik auch mochte.
Auf jeden Fall. Also die Algorithmen, die entwickeln sich ja auch immer weiter. Ich habe gestern bei meiner Recherche für hier auch noch eine ziemlich interessante Präsentation gefunden von einem Engineer von Spotify. Man kann ein Musikstück in 20.000 mindestens Kriterien unterteilen. Also, und jede Musik wird kategorisiert, aber ich denke, also ich bin einfach so ein Mensch, ich stehe auf Human Curation.
Sie haben ja selbst vor knapp 10 Jahren für Apple gearbeitet, waren dort als Head Editor verantwortlich für die Musikauswahl bei iTunes. Seitdem hat sich im Netz und auch bei Apple ja viel getan. Heute mit einem Blick von außen, wie hat sich die Strategie im Bereich Kuratierung verändert bei Apple und auch generell?
Es hat sich alles sehr viel mehr an den Charts orientiert. Damals, als ich für iTunes gearbeitet hatte, waren die brandneu auf dem Markt. Und ich habe so den Eindruck, damals konnte man noch ein bisschen mehr wagen oder es wurde auch noch mehr gewagt. Wenn man jetzt mal so zu einem anderen, zu dem Marktführer guckt, wenn man jetzt mal guckt, die Playlisten bei Spotify mit den meisten Abonnenten, das sind die Top 10 Charts. Das ist einfach nichts überraschend Neues. Und deswegen muss natürlich Apple auch in diese Richtung arbeiten, weil das einfach läuft. Eine weitere Geschichte von iTunes ist auch noch, dass die gucken ja in meine iTunes-Bibliothek rein. Das heißt, die können ja anhand der Musik, die ich in meiner Library habe, ob die jetzt von CD gerippt ist oder gekauft, total egal, können die mir ja wieder andere Sachen vorschlagen. Also könnte es schon für diese Leute, die sich jetzt nicht mit Musik beschäftigen wollen, durchaus passen.
Das hört sich aber so an, als ob die Kuration, also dass da Menschen jetzt da sind, die irgendwie Musik nochmal raussuchen, als ob das eher so eine Marke, so eine Labelpflege ist, wo man sagt, guckt mal, wir haben hier Menschen und nicht nur Algorithmen und deswegen sind wir toller als die anderen. Ist das denn im Rest des Netzes auch so? Also sie selbst veröffentlichen ja auch handgemachte Musikmixes im Netz und treten als DJ auf. Ist das da auch so, dass dieses Menschsein quasi nur ein Label ist oder spielt da Kuration eine viel wichtigere Rolle? Echte, sage ich jetzt mal.
Ach, ich weiß nicht. Also ich bin da wirklich sehr skeptisch. Also ein Teil meines Einkommens kommt auch von, ich mache auch Playlisten für einen großen Player, aber da sind die Schranken natürlich schon relativ eng gesetzt. Also da die Vorgaben, ich weiß nicht, also es hört sich schon an wie so ein Label. Handkuriert ist wie handgeschöpft oder handgemacht oder.
Und wie machen Sie es selbst? Also jetzt, wenn es nicht für die Firma ist, sondern für Sie selbst?
Ich benutze durchaus auch ab und zu mal die Sachen, die mir vorgeschlagen werden. Und manchmal funktioniert es, aber nach 5 Songs ist dann auch schon wieder Ebbe. Also es funktioniert immer nur so 2-3 Stücke lang und dann ist aber schon wieder vorbei. Also das, da ist noch total viel Platz für oben. Ich selber, ich habe meine Blogs, ich gehe dick viel auf Soundcloud oder auf Bandcamp oder auch in sozialen Netzwerken, wenn jemand irgendwas postet. Ich selber verschicke es dann auf Twitter mit dem Hashtag EarCandy, hab einen Tumblr-Blog, wo ich das raushaue und mache eben meine Mixtapes.
Also das heißt, die großen Player benutzen jetzt Menschen, um als Kuratoren, um das Label zu haben, und die kleinen im Privaten benutzen es, weil sie glauben, dass es besser funktioniert als Algorithmen. Aber ist das jetzt eine Brückentechnologie, dass Menschen das noch raussuchen, bis die Algorithmen gut genug werden, oder wird es diesen Unterschied immer geben?
Also es wird, die Nutzergruppen verändern sich. Also es wird immer diesen User geben, diesen Zuhörer, der nichts machen möchte. Und für den ist der Algorithmus super, und der hört sich vielleicht eine Liste auch lieber an, wenn dahinter steht, handkuriert, weiß ich nicht. Das ist wie bei der Leberwurst, die handgeschöpft ist.
Aber die schmeckt ja manchmal wirklich besser, ne?
Also es gibt einfach, der Markt ist größer geworden. Also man hat jetzt eigentlich mehr Möglichkeiten, die auf die verschiedenen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Auch nochmal die Frage in Hinrichtung auf die Empfehlung für neue Musik. Wird das sozusagen in Zukunft der Mensch noch machen? Oder, also natürlich werde ich immer noch sozusagen, keine Ahnung, meinem Liebsten eine Herzensplaylist vielleicht selber zusammenstellen. Aber generell gesagt, wird es die Algorithmen geben, oder werden da immer noch Menschen beschäftigt werden damit?
Oh, beides. Also der Mainstream wird nach wie vor Überhand behalten, deswegen wird der Algorithmus weiterentwickelt werden und auch immer besser werden. Menschen braucht man auch noch dazu. Also ich kann dafür da jetzt eigentlich keine Lanze brechen für A oder B, sondern es kommt wirklich darauf an, wie höre ich Musik, was für einen Anspruch habe ich.
Ja, offenbar läuft es auf eine Mischform aus Mensch und Maschine hinaus. Wir sprachen mit Barbara Hallamer, DJ und Netzmusikexpertin. Herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich sag's dir ehrlich, Markus, ich verlasse mich immer auf menschliche Empfehlungen. Ist wirklich so, wie es bei dir?
Ich möchte immer gerne, dass das funktioniert mit den algorithmischen Empfehlungen. Und was mir passiert ist, ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich mag Hip-Hop, und es gibt eine Hip-Hop-Band, die heißt Thievery Corporation. Die mag ich überhaupt gar nicht. Und egal, welchen Algorithmus ich sozusagen anwerfe, um mir Musikempfehlungen machen zu lassen, am Ende kommt immer Thievery Corporation raus. Und ich denke so, nee, es lohnt sich. Ich brauche einfach Musikempfehlungen von Hand.
Siehst du. Ja. Mach's wie ich.
So mach
das folgende Stück wurde übrigens auch nämlich definitiv von Hand ausgewählt. Wir hören, man hört schon im Hintergrund, entspannte Musik von Mick Punkt, also nur echt mit dem Punkt. Und dahinter verbirgt sich Michael Hodgson aus Leeds, dessen Instrumental We Are You Now schön weich gespielt daherkommt und sich zum Beispiel eignet für einen Soundtrack am Strand und in der Sonne.
Thank you.
Mick Punkt mit Where You Know, Where Are You Know in der Netzmusik hier bei Deutschlandradio Kultur in Breitband.
Und am Anfang der Sendung haben wir schon darüber gesprochen, was aus Daten alles über uns herausgelesen werden kann. Dies ist aber natürlich nur möglich, weil wir selbst täglich Daten produzieren, indem wir im Netz surfen, nach Produkten suchen oder Fotos, Videos und Texte hochladen.
Und die meisten von uns tun das, obwohl sie wissen, welche Risiken damit verbunden sind. Das mag daran liegen, dass die Konsequenzen gar nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, denn das Sammeln und Analysieren all der Informationen passiert ja eher still im Hintergrund.
Aber wenn man nicht darauf achtet, welche Spuren man im Netz hinterlässt, könnte das durchaus eines Tages zu einem bösen Erwachen führen. Wie die App Nice to Hack You zwar mit einem Augenzwinkern, aber doch recht drastisch deutlich macht.
Sie zeigt nämlich, welche Rückschlüsse man aus selbst relativ kleinen Datensammlungen auf persönliches Verhalten und Vorlieben ziehen kann. Das Programm illustriert den Browserverlauf mitsamt aller Suchanfragen, die man vielleicht lieber gelöscht hätte. Jochen Dreier stellt die App Nice to Hack You vor.
Wenn ich mir abends meine Browser-Chronik anschaue, also all die Seiten, die ich am Tag besucht habe, dann haben mit Sicherheit mehr als die Hälfte nichts mit meiner Arbeit zu tun. Glücklicherweise bin ich Journalist, habe also die Ausrede, von möglichst vielen verschiedenen Themen etwas wissen zu müssen, Zusammenhänge aufzeigen und so. Haha, klar. Zwei Fünftel sinnvoll, zwei Fünftel Prokrastination und ein Fünftel behalte ich wohl besser für mich. Die App Nice to Hack You für den Chrome-Browser legt diese Untiefen des Surfverhaltens schonungslos offen.
Nice to Hack You is a fun app that lets us reveal selected sites from your browser history to your friends in exchange for a reward.
Nice to Hack You ist ein Projekt der New Yorker Popband Big Data und dem britisch-amerikanischen Entwickler Rajiv Basu. Anstatt eines Musikvideos produzierten sie die App, die sich der Datensammlung des Browsers bedient. Lässt man den Zugriff auf die Chronik zu, dann wird daraus eine im Comic-Stil gehaltene Illustration errechnet. In knalligen Farben zeigt sie dann dem User vor allem die schmutzige Seite seines Verhaltens im Netz. Fox News, Pornografie, zu viel Sport, peinliche Musikvideos. Und wer dieses Bild dann noch in seinen sozialen Netzwerken teilt, der kann auch noch etwas gewinnen.
Our clever algorithm is looking for interesting things to reveal. Is it this? This? Or perhaps this. What's that? This? What about that?
After a few seconds, we'll reveal your results and ask you to share them.
If you're good, then you will. Feel good,
make you feel good. So we hack your browser history as it's one of the most well-recorded ways.
Wir hacken die Chronik deines Browsers, weil es einer der besten Wege ist, zu zeigen, wie dein Online-Leben aussieht. Es ist wie ein digitaler Spiegel. Wir denken immer noch zu oft, niemand schaut zu. Unser Algorithmus findet all deine Geheimnisse und zeigt, was für ein widerlicher Typ du eigentlich bist.
Für den Entwickler Rajiv Basu ist es nicht das erste Projekt, das er für die Band Big Data entwickelt. Schon im Jahr 2013 sorgte sie für Aufsehen, als sie zu einer Musiksingle die App Facehawk veröffentlichten. Diese zerstückelte die Facebook-Seite eines Nutzers und baute aus den Fotos und Texten einen stilisierten Falken. Die Vogelskulptur sollte den Nutzer daran erinnern, was sie oder er dort sichtbar macht. Der Falke wacht über dich, er sieht alles. Jetzt ist der erste Langspieler von Big Data erschienen. Ein astreines, tanzbares Popalbum. Mit der Besonderheit, dass alle Texte des Frontmanns Alan Wilkes sich um Datensicherheit, Privatsphäre und Whistleblower drehen. Dass für die ernsten Texte Popmusik gewählt wurde, hat Methode.
Um möglichst viele Menschen zu erreichen, musst du unterhalten. Es heißt ja auch Popmusik, weil sie populär ist. Also schreibe ich Songs, die als Pop funktionieren, obwohl sie eher als ernste Musik einzustufen sind. Ich möchte viele Menschen erreichen. Mir scheint dies der beste Weg dafür zu sein.
Der Entertainment-Gedanke von Alan Wilkes geht sogar sehr viel tiefer als nur in Bezug auf die Popmusik. Auch Rajiv Basu beschreibt die knallig-flippige Ästhetik der App als extrem wichtig.
Ich habe 3 Monate daran gearbeitet. Das, was aber vor allem Zeit gekostet hat, war den Grundton des Ganzen zu finden. Denn eigentlich ist es sehr gruselig und dringt in deine Privatsphäre ein. Also haben wir alles sehr verspielt gestaltet, comichaft, freundlich und mit viel Humor. Es soll so wirken, als würden wir dir eigentlich einen Gefallen tun.
Almost like we're doing you a favor.
Und so teilt der Nutzer der App sein Ergebnis auch noch in die sozialen Netzwerke, denn so kann er eine CD oder ein Shirt der Band gewinnen. Nur ein weiterer Klick und die Grafik, die bloßstellt, dessen Ergebnisse eigentlich peinlich sind, wird mit der Welt geteilt. So sind wir. Wir sprechen alle über Privatsphäre und dass wir sie schützen müssen, aber im Alltag nutzen wir die Datenkraken dann doch immer wieder. Sie sind nützlich, unterhalten uns, lenken ab. Brot und Spiele, Opium für das Volk, Likes und Tinder. Oder wie Alan Wilkes es in einem seiner Lieder ausdrückt, es ist das Geschäft der Emotionen. Ich weiß genau, was du sehen willst, Baby. Völlig egal, ob du es brauchst oder nicht.
Jochen Dreier über die App Nice to Hack You und die Band Big Data. Wer sich selbst bloßstellen möchte, der sollte noch wissen, dass die App nur funktioniert, wenn man mindestens 3 Monate seine Chronik nicht gelöscht hat.
Sollte das der Fall sein, raten wir allerdings eher dazu, auf den Spaß und die Unterhaltung der App zu verzichten und schleunigst den Lösch-Button zu drücken. Denn die Musik von Big Data funktioniert auch ohne, dass man seine Daten preisgibt. So.
Wir löschen uns jetzt auch, und zwar hier aus dem Studio heraus, denn das war das heutige Breitband. Nach den Nachrichten geht es um Dosenfleisch? Nein, das Deutschlandradio Kultur hat keine neue Kochsendung. Im Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt geht es um das gleichnamige Stück, mit dem die Autorentheatertage am Deutschen Theater in Berlin eröffnet wurden.
Wir verabschieden uns mit Musik, die Sie wie alle anderen Themen und Informationen aus der Sendung auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de finden. Das letzte Stück kommt aus Kanada. Drain Puppet heißt dieser Musiker. Den Song Courtney hat er seiner gleichnamigen Freundin gewidmet. Ein Stück, das etwas verspielt irgendwo zwischen Dubstep und Synthpop anzusiedeln ist. Mein Name ist Vera Linz.
Mein Name ist Markus Richter.
Und wir sagen
tschüss.